ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es ist nun fast genau ein Jahr her. Der erste große islamistische Terroranschlag in Deutschland, der, das wissen wir heute, wohl hätte verhindert werden können. Umso schmerzlicher ist es für die Familien derer, die auf dem Berliner Weihnachtsmarkt ums Leben kamen. Mit dem Verlust klarzukommen, das ist das eine. Dann aber statt schneller, unbürokratischer Hilfe erst einmal nur Rechnungen aus der Gerichtsmedizin zu erhalten. Das hat die Angehörigen so verletzt, dass sie sogar der Bundeskanzlerin Respektlosigkeit vorwarfen, weil sie nicht persönlich kondoliert habe. Immerhin, es wurde ein Opferbeauftragter benannt, der sich kümmerte, der die Bundesregierung heute aber auch stark kritisierte und ihr überhaupt kein gutes Zeugnis ausstellte. Anke Hahn und Hanno Christ berichten.
Rund um die Gedächtniskirche wird wieder gefeiert. Weihnachtsmarkt mit Glühwein, Lebkuchen und gebrannten Mandeln. So wie immer und doch nicht wie immer. Offensichtlich sind starke Sicherheitsvorkehrungen, Polizei patrouilliert und auf den Kirchentreppen ein kleiner Erinnerungsort für die Opfer des Anschlags. Nicht sichtbar, aber durchaus zu spüren ist ein Gefühl. Vor allem bei den Händlern, die auch im letzten Jahr hier waren.
Sind aber in Gedanken immer bei den Leuten, die verstorben sind und verunglückt sind. Das muss man bei allem, was wir hier haben, wir haben die Lichter, wir haben alles wunderschön, aber die Gedanken sind doch ein bisschen bei den Menschen. Viel an sich, jeden Tag.
Sollte man auch nicht in Vergessenheit geraten lassen.
Sigrid und Hans-Georg Reinsberg werden jeden Tag daran erinnert. Sie haben bei dem Anschlag ihre Tochter Dorit verloren. Der Verlust hat das Leben der Familie verändert. Zu dem Schmerz und der Trauer kommt auch Wut. Denn die Hinterbliebenen fühlen sich vom Staat im Stich gelassen. Vor allem vermissen sie Anteilnahme von offiziellen Stellen.
Hier kamen die ganzen Beileidsbekundungen, aber von oben bis zum Bürgermeister überhaupt nichts. Wir waren wie verlassen.
Gemeinsam mit den anderen Hinterbliebenen und Opfern haben sie in einem offenen Brief Kritik geübt. An den Behörden, die zu spät und bürokratisch handelten, und an den Politikern, die sich nicht kümmerten. Kurt Beck hat sich gekümmert. Seit März ist er der Opferbeauftragte der Bundesregierung. Er hat zugehört und er hat geholfen. Auch er sieht den Staat in der Pflicht den Opfern gegenüber.
Das sind Menschen betroffen, sozusagen stellvertretend, obwohl unsere ganze Gesellschaft gemeint war. Und das muss aufgenommen werden, das muss auch im Gedenken einen entsprechenden Platz und eine entsprechende Form finden.
In seinem Bericht schlägt er vor, die Strukturen für einen besonderen Opferbeauftragten für Terroropfer zu schaffen, der oder die dann sofort arbeitsfähig wäre. Außerdem höhere Entschädigungszahlungen und den Abbau bürokratischer Hürden. Justizminister Maas signalisierte bereits Zustimmung. Und auch die Kanzlerin will sich nun nächste Woche mit Opfern treffen. Für Familie Reinsberg kommt das alles zu spät. Ohnehin sind die greifbaren materiellen Folgen nur ein kleiner Teil ihres Leids. Sie sind zutiefst verunsichert.
Ich kann auch den Satz nicht mehr hören. Ich habe mir den ja aufgeschrieben. Wir leben so weiter, wir lassen uns nicht einschüchtern. Ja, das können alle sagen, die keinen verloren haben aus der Familie. Die können das leicht sagen. Wir gehen wieder auf Weihnachtsmärkte, wir gehen überall hin. Aber wenn man ein Menschenleben verloren hat dadurch, dann kann man nicht so weiterleben.
Und schon gar nicht einfach so auf den Weihnachtsmarkt gehen, außer zur Gedenkfeier am Jahrestag des Anschlags nächste Woche. Dann wird ein Mahnmal eingeweiht, das an die Opfer erinnern soll.
Hilfe, die zum falschen Zeitpunkt kommt. Ein Kommentar von Anna Kyrieleitz vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
In der nächsten Woche trifft sich die Kanzlerin mit Hinterbliebenen und Verletzten. Ein wichtiges Signal, aber zu spät. Ihr Besuch gestern auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Ein wichtiges Signal, aber zu spät. Heute debattierte der Bundestag über besseren Opferschutz. Ein wichtiges Signal, aber zu spät. Opfer, Angehörige, Hinterbliebene fühlen sich alleingelassen. Sie haben ihr Vertrauen in Politik und Behörden längst verloren. Der Anschlag am Berliner Breitscheidplatz steht für Behördenversagen in doppelter Hinsicht. Erst die massiven Pannen, die gravierenden Fehler der Sicherheitsbehörden, die den Anschlag nicht verhinderten. Als es dann zu spät war, haben die Behörden versucht, ihr eigenes Versagen kleinzureden. Das Leid der Opfer kann nicht kleingeredet werden. Die fehlende Betreuung am Anschlagsort, dann mangelnde Unterstützung in der Folge. Es dauerte viel zu lange, bis die Opfer Ansprechpartner hatten. Tagelang wussten Familien nicht, ob ihre Angehörigen unter den Opfern waren. Statt Hilfe und Anteilnahme gab es Rechnungen und Formulare. Statt Zeit für Trauer, Behördengänge und Ungewissheit. Sie wurden zu Bittstellern gegenüber der öffentlichen Verwaltung. Für viele wird es nie eine Rückkehr in einen normalen Alltag geben. Kurt Beck, der Opferbeauftragte, hat das heute eindringlich geschildert. Die von ihm vorgelegten Vorschläge müssen nun schnell umgesetzt werden. Terroropfer müssen wissen, an wen sie sich wenden können und eine angemessenere Entschädigung bekommen. Unbürokratisch und schnell. Da ist die Politik gefragt, Rahmenbedingungen zu schaffen. Nicht in einem Jahr, nicht irgendwann, sondern sehr schnell. Sonst ist die Politik wieder zu spät.
Anna Kyrie-Leis kommentierte. In Berlin ist es nicht ungewöhnlich, dass die Nacht anders verläuft als ursprünglich geplant. Zu viele Schuppen zum Verführen und Versacken gibt es dort. Nun könnte man sagen, diejenigen, die sich heute zu Gesprächen über eine mögliche Regierung treffen, die sind aus dem wildesten Partyalter raus. Aber wohin diese Nacht heute führt, das wissen Sie wahrscheinlich auch noch nicht. 12 Wochen nach der Bundestagswahl und 3 Wochen nach den gescheiterten Jamaika-Gesprächen gibt es nun heute ein erstes Date zwischen denen, die sich eigentlich schon lange kennen und trotzdem neu begegnen müssen. Aus Berlin berichtet Moritz Rödle.
Das sind die Bilder, die es nicht geben sollte. Kanzlerin Merkel auf dem Weg zu dem Gespräch. Wenig später kommt auch SPD-Chef Schulz. Eigentlich sollten Ort und Zeit des Treffens geheim bleiben. Doch am Nachmittag gibt es einen Tipp an verschiedene Medien. Treffpunkt ist der Bundestag. Genau diese Öffentlichkeit wollte die SPD eigentlich verhindern. Die Verhandlungen mit der Union sollten ganz anders ablaufen als die bei Jamaika. Keine gemeinsamen Balkonauftritte, keine Debatte über die Medien. Dass nun jemand Infos zu Ort und Zeit des ersten Treffens herausgibt, kein guter Start in die Gespräche. Zumal, wie auch bei den Jamaika-Verhandlungen, die CSU am Morgen versucht, mit markigen Worten den möglichen Partner SPD auf Linie zu bringen.
Ich habe kein Interesse, mich mit der SPD über irgendeinen Kokolores zu unterhalten, sondern es geht um Perspektiven für unser Land. Und es wird Zeit, dass die SPD ihre Angst vor Verantwortung überwindet und bereit ist, in eine echte Sondierung über eine neue Koalition in Deutschland einzutreten.
Das geht gegen die SPD-Idee, nicht unbedingt eine echte Koalition anzustreben, sondern nur in bestimmten Politikfeldern zu kooperieren. Die Sozialdemokraten wollen sich nämlich weiterhin alle Optionen offen halten.
Gibt es eine klare fortschrittliche Mehrheit mit der CDU inhaltlicher Art, dann kann ich auch eine Koalition machen. Wenn es die nicht gibt, dann muss man sehen, ob es andere Formen der Regierungsbeteiligung gibt. Aber die hat man in Deutschland noch nicht. Da muss man sich genau auch angucken, wie das auch mit unserer Stimme in Europa ist, die ganz entscheidend ist. Europa wartet auf eine Regierung und die muss auch ein bisschen Stabilität haben und kann nicht jedes Mal wackeln. Aber das gilt jetzt auszuloten und dann wird die SPD und die Union im Endeffekt entscheiden, was für sie aus ihrer Sicht jeweils die beste Option ist.
Dass es also auch in Zukunft schwarz-rote Kabinettssitzungen wie heute Morgen geben wird und diese Regierung nicht nur geschäftsführend agiert, das ist aus SPD-Sicht längst nicht ausgemacht, auch wenn der Druck von Unionsseite weiter steigt.
Ich hoffe, dass man sich zusammenreißt und wirklich vertraulich miteinander redet. Die Vertraulichkeit ist das A und O in der Politik. Und dass man dann morgen rausgeht mit einem Signal, ja, wir wollen jetzt wirklich in ernsthafte Gespräche einsteigen.
Inzwischen ist das Treffen zwischen SPD, CDU und CSU vorbei. Die Union hat in einer Erklärung klargemacht, dass sie mit der SPD Sondierungsgespräche führen will. Die Sozialdemokraten wollen darüber aber erst am Freitag in ihren Gremien beraten.
Also Tina Hassel in Berlin. Wir hören, die Union will also sondieren. Wofür, glauben Sie, wird sich die SPD am Freitag aussprechen?
Nun, wir haben auch aus SPD-Kreisen gehört, dass das heute ein offenes und vertrauensvolles Gespräch war, also erste positive Signale, aber in trockenen Tüchern ist noch lange nichts, das ist nur die erste Hürde genommen worden. Ich vermute schon, dass es am Freitag Daumen rauf heißt bei der SPD, um überhaupt mal Sondierungsgespräche nun auch offiziell aufzunehmen, aber dann gibt's ja noch eine lange Hürde bis dahin und es gibt da eine Menge Widerstände zu beheben, denn eins muss ja ganz klar sein, die da heute gesprochen haben, die haben das aus Pflichtbewusstsein getan. Das war keine Lustveranstaltung, sondern eine Pflichtveranstaltung.
Ja, apropos Hindernisse. Eigentlich wollte man es ja besser machen als beim letzten Mal und nicht schon vor den Gesprächen meckern. So ganz geklappt hat das nicht.
Nein, Karin, und wir haben aus der SPD gehört auf einige Provokationen, wo ja von der CSU-Seite von Krabbelgruppe und Kokolores gesprochen wurde. Das würde man mal überhören. Ab jetzt wird es eigentlich spannend. Da geht es darum, wie die jeweiligen Parteichefs ihre Truppen noch im Zaum haben. Denn das muss man ja schon sagen, in unterschiedlich starker Form sind alle drei Parteivorsitzenden angeschlagen. Sie haben Autorität verloren und in allen drei Parteien gibt es durchaus Stimmen, die diese große Koalition nicht wollen, die sie möglicherweise auch torpedieren könnten. Also wie jetzt weiter umgegangen wird in den nächsten Wochen, denn der Prozess wird sich lange ziehen, zeigt auch etwas über wie viel Einfluss die Häuptlinge, um das mal so zu formulieren, eigentlich noch haben.
Danke, Tina Hasse, für die Information aus Berlin. Der Verkauf der Air Berlin-Tochter Niki an die Lufthansa ist gescheitert. Deutschlands größte Fluggesellschaft hat heute ihr Übernahmeangebot zurückgezogen. Damit beginnt die Nachricht mit Linda Zervakis.
Niki stellt den Flugbetrieb ein, hieß es in einer Erklärung der Gesellschaft. Eine Berliner Gerichtssprecherin bestätigte, dass für die Fluggesellschaft ein Insolvenzantrag eingegangen sei. Das Gericht prüfe nun, ob der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zulässig sei. Die österreichische Fluggesellschaft hat etwa 1.000 Mitarbeiter. Zur Flotte gehören nach Unternehmensangaben 28 Flugzeuge. Niki fliegt hauptsächlich Reiseziele rund um das Mittelmeer.
Diese Maschinen der österreichischen Air Berlin-Tochter werden nun doch nicht in die Eurowings-Farben umlackiert. Für ihre Billigtochter Eurowings wollte Lufthansa 21 Maschinen von Niki übernehmen. Offenbar hat die EU-Kommission kartellrechtliche Bedenken. Eine Ablehnung der EU-Aufseher kam Lufthansa nun mit dem Rückzug ihres Kaufangebots zuvor. Die Kommission hat klar signalisiert, dass eine Übernahme und Integration von Niki in die Eurowings-Gruppe aktuell nicht genehmigungsfähig ist. Auf Basis dieser Einschätzung wird eine Übernahme von Niki durch Eurowings nicht weiterverfolgt. Am späten Nachmittag dann der Insolvenzantrag für Niki. 192 Millionen Euro wollte Lufthansa für Niki bezahlen. Das Geld fehlt nun dem Insolvenzverwalter.
Zum einen ist jetzt natürlich der Staatskredit der Bundesregierung in Frage gestellt. Also wird der Bund auch diese 150 Millionen Euro zurückbekommen. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch 1.000 Arbeitsplätze, die Lufthansa erhalten wollte. Die sind jetzt in Gefahr.
Und die Tickets tausender Passagiere für die kommenden Tage und Wochen sind ungültig.
Die Börsendaten. Nach der Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank ist der Dow Jones Index in New York mit einem leichten Plus und 24.585 Zählern aus dem Handel gegangen. Der deutsche Leitindex DAX schloss in Frankfurt am Main leicht im Minus mit 13.126 Punkten. Wichtigstes Thema an der Börse war heute die Gewinnwarnung des Energieunternehmens Innogy. Die Tochter des Versorgers RWE hat ihre Gewinnprognose korrigiert. Einzelheiten dazu von Markus Görne.
Die Versorger sind seit Jahren gebeutelt, ob durch die Energiewende oder durch fallende Preise an den Strombörsen. Mit verschiedenen Methoden versuchen sie irgendwie aus der Krise zu kommen. Bei Innogy ist es das seit langer Zeit schwächelnde Gas- und Stromgeschäft in Großbritannien, das die Zahlen empfindlich nach unten zieht. Um 100 Millionen Euro wird der Gewinn vor Steuern mit 4,3 Milliarden Euro geringer ausfallen als geplant. Das ist kein Beinbruch, aber genau als das empfinden Anleger diese Nachricht. Die Aktie von Innogy verliert 13,2%. Die Muttergesellschaft RWE trifft es ebenfalls. Mit über 13% Minus geht die Aktie aus dem Handel. Die heftige Reaktion des Aktienmarktes hat vor allen Dingen damit zu tun, dass diese Probleme in Großbritannien schon länger bestehen. Und die Sorge, dass Innogy diese Schwierigkeiten nicht in den Griff bekommt, ist groß. Um dieses Gefühl zu lindern, will RWE auch nicht an der Dividende rütteln.
Das Europaparlament hat die Opposition in Venezuela mit dem Sacharow-Preis für Menschenrechte geehrt. Er geht an die entmachtete Nationalversammlung in Caracas und ihren Präsidenten Borges sowie an die politischen Häftlinge. Zur Begründung hieß es, man wolle den Mut derer auszeichnen, die gegen die Unterdrückung durch die Regierung Maduro kämpfen.
In Sachsen herrschten meist klare Verhältnisse. Dem Landesvater redete so schnell niemand dazwischen. In absolutistischer Perfektion lenkte Kurfürst August der Starke einst die Geschicke von Staat und Untertanen. In Ewigkeit ist der Monarch als goldener Reiter in Dresden zu bestaunen. Selbst ein moderat regierender Mensch wie Kurt Biedenkopf wurde liebevoll König Kurt genannt, weil er seit 1990 mit der CDU praktisch allein bestimmte. Doch das sind vergangene Zeiten. Bei der letzten Bundestagswahl wurde die AfD in Sachsen stärkste Partei und die CDU beginnt mit der Renovierung. seit heute mit neuem Ministerpräsidenten. Paul Petras.
Hier wurde Michael Kretschmer getauft und obwohl Sachsens neuer Ministerpräsident längst nicht mehr in Görlitz lebt, hält er Kontakt zu seiner Gemeinde. Pfarrer Pietz freut besonders, dass Kretschmer von Berlin aus Millionen für die Kirchensanierung organisiert habe. Denn er sei ein Christenmensch, der mit Leidenschaft Verantwortung übernehme. Fürs neue Amt gibt der Pfarrer einen Rat.
Martin Luther wird der Satz zugeschrieben, bete so, als wenn alles Arbeiten nichts hilft und arbeite so, als wenn alles Beten nichts hilft.
Und Arbeit gibt es genug für Sachsens neuen Regierungschef. Das heitere Bild vor der Kirche, es trügt ein wenig. Auch in Görlitz ist das Eis dünn geworden für die seit 27 Jahren regierende CDU. Viele sind unzufrieden und sorgen sich.
Hier in Görlitz treibt uns jetzt alle die Angst um, dass die Großbetriebe zumachen, dass sie unsere Jugend, unsere Enkelkinder keine Perspektive haben.
Wir wohnen im Dorf, ist ein schönes Dorf, es fällt. Busse fahren vielleicht aller Stunden einmal und wenn einer fährt, dann sitzen vielleicht zwei, drei sind drin, weil das keiner mehr bezahlen kann.
Die ganze Politik, die sie bis jetzt betrieben haben, ich habe nichts gegen Ausländer, aber man muss das ein bisschen geordnet führen. So kann das nicht weitergehen.
Und so solle es auch nicht weitergehen, sagt Kretschmer jetzt immer wieder. Es liege vor allem am Unmut über die Flüchtlingspolitik, dass seine Sachsen-CDU bei der Bundestagswahl von der AfD überholt wurde. Vor seiner Basis fordert er, die Kanzlerin solle Fehler eingestehen und den Kurs verschärfen.
Die Leute wollen nicht, dass aus 1 Million Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, am Ende 2 oder 3 oder 4 Millionen werden. Das bedeutet ganz klar, der Familiennachzug muss ausgesetzt bleiben.
Kritiker sagen, Kretschmer wolle Sachsens ohnehin schon konservative CDU weiter nach rechts rücken. Wie bei seiner Wahl heute braucht er aber auch den Koalitionspartner SPD. Bis zur Landtagswahl bleiben knapp 2 Jahre. Das weiß auch Tino Chrupalla von der AfD. Statt Kretschmer sitzt er jetzt für Görlitz im Bundestag. Für ihn ist die AfD das Original, das die Union erfolglos kopiert.
Michael Kretschmer hat den Wahlkreis Görlitz verloren gegen mich. Er hat dort sicherlich auch einen guten Wahlkampf gemacht mit Themen, die AfD ebenso besetzt hat. Und dass diese Chamäleon-Politik, die er dort auch betrieben hat, ist den Wählern natürlich aufgefallen.
Hinzu kommen hausgemachte Probleme. Vor allem der Lehrermangel frustriert die Sachsen. Jahrelang wurde an der Bezahlung gespart und kaum neue Lehrer eingestellt. Wie hier in Görlitz ist nun zwar Geld da für Internettafeln und eine neue Fassade. Der Schulleiter würde aber auch gern mal wieder junge Lehrer begrüßen. Aber die sind jetzt schwer zu finden.
Ich kann mich nicht so richtig dran erinnern. Die letzte Kollegin, die gekommen ist, ist unsere Musiklehrerin und die ist schon bestimmt 15 Jahre hier. Im Augenblick haben wir also keine neu ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer, die bei uns an der Schule sind.
Seit kurzem steht Kretschmers Heimatstadt Görlitz auch für eine weitere schwierige Aufgabe. Dem Siemenswerk droht die Schließung, gut 900 Mitarbeitern eine unsichere Zukunft. Erwartungen an den neuen Ministerpräsidenten.
Dass er seine Kompetenz oder seine Stimme, soweit das möglich ist, einbringt, auch in der Wirtschaft. Auch wenn die Politik da nie viel zu sagen hat, aber dass er das zumindest versucht.
Er soll das kaum Mögliche zumindest versuchen. Das erwarten jetzt viele von Michael Kretschmer. Seien es die Siemens-Arbeiter aus Görlitz, die Eltern der sächsischen Schüler oder die eigene Partei im Konkurrenzkampf mit der AfD. Kretschmer gilt als fleißig und er wird arbeiten müssen, als ob alles Beten nichts hilft.
Hoch zu Ross ritt er noch zum Wahllokal, aber dann ist er spektakulär gefallen. Der Kandidat der Republikaner Roy Moore hat die Wahlen im US-Bundesstaat Alabama verloren. Das ist ungefähr so, als würden in Bayern plötzlich Sozialdemokraten regieren. Zum ersten Mal seit 25 Jahren hat ein Demokrat das Rennen um den Senatorenposten gewonnen. Eine Niederlage für die Republikaner insgesamt, aber auch für den Präsidenten persönlich. Denn Donald Trump hat Moore unterstützt, auch nachdem bekannt wurde, dass der ultrarechte Ex-Richter vor Jahrzehnten Teenager sexuell bedrängt haben soll. Trump könnte nun die Zügel seiner ohnehin schon zerstrittenen Partei entgleiten für die Mehrheiten, die er dringend braucht. Über Reaktionen nach der Wahl berichtet Stefan Niemann.
Nichts schmeckt süßer als ein unverhoffter Sieg. Viele Anhänger des Demokraten Doug Jones hatten kaum zu hoffen gewagt, dass ihr Kandidat im erzkonservativen Alabama das Rennen macht und nun Senator im fernen Washington wird. Ich habe immer daran geglaubt, dass uns in Alabama mehr verbindet als trennt. Gemeint ist die moralische Entrüstung über seinen Konkurrenten Roy Moore. Der ehemalige Richter wird seit Wochen von etlichen Frauen beschuldigt, sie sexuell belästigt zu haben, als sie noch Teenager waren. Der Republikaner hatte die Anschuldigungen stets zurückgewiesen. Nun schickten ihn die Wähler in die Wüste, genauer gesagt die Wählerinnen. Während 56% der männlichen Wähler für Moore stimmten, gaben 57% der Frauen Jones ihre Stimme. Doch bei dieser Wählerbefragung lohnt sich genaueres Hinsehen, denn weiße Wähler und Wählerinnen votierten mit 62% bzw. 63% für den ultrarechten Republikaner Moore, afroamerikanische Wähler und Wählerinnen dagegen mit 93% bzw. 98% für den Demokraten Jones. Die Wahlschlappe in Alabama führt zu gemischten Gefühlen bei Republikanern in Washington. Die knappe Mehrheit im Senat bedrohlich geschrumpft. Dennoch sind manche erleichtert, dass ihnen der skandalträchtige Moore erspart bleibt. Wir haben immer noch eine Mehrheit von einem Senator. Natürlich zählt jeder Sitz, aber zum Wohle unserer Nation war gut, was da in Alabama passiert ist. Ich bin froh, dass es so gekommen ist. Dem Präsidenten dürfte die Niederlage des von ihm zuletzt massiv unterstützten Kandidaten das Weihnachtsfest verhageln. Per Twitter setzt sich Trump sofort ab vom Verlierer und tritt nach. Wenn die Wahl etwas gezeigt hat, dann dass wir großartige republikanische Kandidaten aufstellen müssen, um die hauchdünnen Mehrheiten im Kongress auszubauen. Beobachter rechnen damit, dass sich das ohnehin schwierige Verhältnis zwischen Trump und den Republikanern im Kongress weiter verschlechtert. Als Präsident kann er sich künftig noch weniger auf die Unterstützung des Kongresses verlassen, weil die Parlamentarier sich nicht mehr mit ihm identifizieren wollen. Das ist ein großes Problem. Trump ärgert sich derweil öffentlich darüber, dass so viele seiner Republikaner nach der Niederlage ihres Parteifreundes Moore Genugtuung empfinden. Viele Republikaner fühlen anders und sind froh, wie es gelaufen ist. Ich als Parteiführer hätte lieber den Senatssitz gewonnen, stelle mich stets hinter unsere Kandidaten. Trump wirbt in diesen Stunden für seine Steuerreform, doch nun wird die Zeit knapp. Die Republikaner wollen den Gesetzentwurf möglichst durchpeitschen, bevor der frisch gewählte Demokrat aus Alabama im Senat anfängt. Sorge muss die Wahlschlappe Roy Moores dem Präsidenten aber auch aus anderen Gründen bereiten. Auch Donald Trump wird der früheren sexuellen Belästigung bezichtigt von inzwischen mindestens 16 Frauen.
Syrien ist immer noch vom Frieden weit entfernt und trotzdem arbeiten einige Länder dort schon an der Nachkriegsordnung. Die Türkei griff im Sommer 2016 in den Konflikt ein, als die kurdischen Peschmerga im Kampf gegen die Terroristen des sogenannten Islamischen Staates große Gebiete in Nordsyrien kontrollierten. Die Türkei griff ein, offiziell um den IS zu besiegen, aber auch um das Zusammenwachsen des Kurdengebietes und eine Autonomie dort zu verhindern. Wenn nun syrische Flüchtlinge aus der Türkei wieder in ihre Heimat nach Jarablus zurückkehren, dann möchte der türkische Staat seinen Einfluss bewahren und ausdehnen. Von dort berichtet Oliver Mayrüth.
Die türkisch-syrische Grenze. Das türkische Militär hat eine Pressefahrt in die syrische Grenzstadt Jarablus organisiert. Die Welt soll sehen, wie die Türkei in Syrien für Ordnung sorgt. Jarablus ist eine arabisch geprägte Stadt. Bis zum Sommer 2016 hatte hier noch der sogenannte Islamische Staat das Sagen. Jetzt kontrollieren Kämpfer der Freien Syrischen Armee die Straßen. Sie kooperieren mit der türkischen Schutzmacht. Im Zentrum der Stadt hat die türkische Post eine Filiale eröffnet. Diese beiden syrischen Juristen sind dankbar, dass nun die Türken in Jarablus helfen. Denn früher soll hier auf dem Platz gegenüber der Postfiliale Grausames geschehen sein. In den Zeiten des Islamischen Staates wurden hier auf diesem Platz die Menschen geköpft. So etwas käme jetzt nicht mehr vor, sagen die Juristen. Inzwischen gäbe es eine funktionierende Justiz. Es fehlten zwar noch Anwälte und Richter, doch zumindest gelte nun nicht mehr das rigide islamische Rechtssystem Scharia. Das türkische Militär mische sich nicht in Streitfragen ein, sorge aber für Sicherheit. Dazu gehört die Ausbildung syrischer Polizisten, die für die Kameras der internationalen Presse Kampftechniken demonstrieren. Der Vizegouverneur der türkischen Grenzstadt Gaziantep, Yasha Akşanya, ist verantwortlich für Çarablus. Er spricht von einem Erfolgsmodell. Wenn die Sicherheit in der Region zunimmt, wollen mehr Menschen zurückkommen. Über den Grenzübergang zwischen Çarablus und der Türkei sind in einem Jahr 55.000 in die Heimat zurückgekehrt und es werden ständig mehr. Ankara hat an der Rückkehr syrischer Flüchtlinge großes Interesse. Nach offiziellen Angaben müssen derzeit etwa 3 Millionen Syrer in der Türkei versorgt werden. Viele Türken sehen das kritisch. Deshalb finanziert der türkische Staat beispielsweise lieber Schulen in Çarablus als in türkischen Flüchtlingslagern. Um eine Bindung zur Türkei zu sichern, lernen die Kinder auch Türkisch. Es gibt viele Kriegsverletzte in Çarablus. So unterstützt die Türkei das Krankenhaus der Stadt. Damit die Einwohner wissen, wem sie die Hilfe zu verdanken haben, hängt dort ein Banner mit dem Bild des türkischen Staatspräsidenten. Doch es geht nicht nur um humanitäre Interessen. Çarablus liegt direkt am Euphrat. Türkische Soldaten haben das gesamte Grenzgebiet im Blick. Es geht auch um den Kampf gegen syrisch-kurdische Milizen, die mit der als Terrororganisation eingestuften PKK zusammenarbeiten. Die Türkei will mit ihrer Präsenz in Çarablus um jeden Preis verhindern, dass kurdische Milizen ihre Macht im Grenzgebiet ausbauen können.
Nachdem US-Präsident Trump vor einer Woche erklärt hat, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, haben sich heute die Spitzen der islamischen Welt zu einem Sondergipfel getroffen und eine klare Antwort gefunden. Noch einmal Nachrichten mit Linda.
Der Einladung des türkischen Präsidenten Erdogan nach Istanbul waren 57 Staats- und Regierungschefs gefolgt. Sie bezeichneten Trumps Vorstoß als einseitig, illegal und unverantwortlich. Zugleich erklärten sie Ost-Jerusalem zur Hauptstadt Palästinas. Die USA, hieß es, sollten sich als Vermittler im Nahost-Friedensprozess zurückziehen. Die britische Premierministerin May gerät weiter unter Druck. Das Parlament in London sicherte sich gegen den Willen der Regierungschefin ein Vetorecht im Brexit-Verfahren. Damit hat das Parlament beim Austrittsabkommen mit der EU das letzte Wort. Bei einer Abstimmung über einen Änderungsantrag votierten mehrere konservative Abgeordnete gemeinsam mit der Opposition. May reist somit stark geschwächt zum EU-Gipfel nach Brüssel. Polens neuer Ministerpräsident Morawiecki will die Politik der rechtskonservativen Regierungspartei PiS fortsetzen. In seiner ersten Regierungserklärung vor dem Parlament kündigte er gestern Abend eine großzügige Sozialpolitik zugunsten polnischer Familien an. An die EU appellierte er, die Eigenheiten Polens zu akzeptieren. In Morawieckis Kabinett ist auch seine Vorgängerin Szydło vertreten. Der viermalige Tour de France-Sieger Christopher Froome soll gedopt haben. Nach Angaben des Weltradsportverbandes wurden bei Froome während der Spanien-Rundfahrt im September zu hohe Werte des Asthmamittels Salbutamol festgestellt. Das bestätigte der Verband heute. Froome gab an, er habe Asthmabeschwerden gehabt und deshalb die Dosis erhöht. Ihm droht nun die Aberkennung bereits gewonnener Titel sowie eine Sperre.
Fehlt uns noch der Mann mit dem Wetterwissen. Carsten Schwanke, wie wird's?
Es wird eher nass, kalt und schmuddelig in den nächsten Tagen. Zumindest für die meisten von uns. Nur für die Berge sieht es etwas klarer aus, denn dort oben wird es weiteren Schnee geben. Aber zunächst haben wir eine ziemlich turbulente Nacht vor uns. Das sind die Regenradarbilder der letzten 3 Stunden. Wir haben ein Niederschlagsgebiet im Osten und Südosten. Wir haben hier sehr kräftige Echos, die gerade im Westen ankommen. Und wenn wir uns die aktuellen Temperaturen von 22 Uhr anschauen, dann sieht man, wie unterschiedlich das Wetter ausfällt. In Berlin gibt es Schneeregen bei 1 Grad, zum Beispiel zwischen dem Thüringer Wald und der Rhön, im Werratal, in Meiningen 0 Grad. Hier schneit es kräftig, auch schon seit Stunden übrigens. Ebenfalls im Bayerischen Wald -2 Grad und Schneefall, während es am Rhein 7 bis 8 Grad sind. Und hier kommen jetzt auch Gewitter an, kräftige Regenfälle. Und die bringen auch zumindest vorübergehend in den nächsten 3 Stunden ein Ansteigen der Schneefallgrenze in den Mittelgebirgen, so auf 800, 900 Meter. Aber wie gesagt, nur für 3-4 Stunden, denn die aktuelle Temperatur in der Nähe von London liegt bei 2 Grad und diese Luftmasse, diese wiederum kühlere Luftmasse, erreicht uns dann zum Ende dieser Nacht. Das heißt also, wir haben es zu tun mit kräftigen Schauern in den Bergen, vorübergehend Regen, ansonsten eher Schnee. Das Ganze begleitet übrigens auch von Sturmböen, die geradezu in diesen Minuten, in den nächsten Stunden hier im Westen und Südwesten ankommen, mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Also auch das ist noch ein weiteres Thema. Und die Temperaturen steigen jetzt an, sinken dann wieder ab. Morgen früh liegen sie bei 0 bis 6 Grad. Nach dieser ja etwas wilden Nacht geht es dann morgen mit Aprilwetter weiter. Kurz mal kann auch die Sonne rauskommen, ansonsten gibt es weitere Schauer. Selbst in tieferen Lagen kann das örtlich auch mal Schneeregen oder Graupel sein. Immer auch mit Möglichkeit, dass es Blitz und Donner gibt. Die Temperaturen morgen Nachmittag liegen bei 2 bis 8 Grad. Der Wind weht auch morgen tagsüber immer noch frisch bis kräftig aus südwestlichen Richtungen. Und dieses Aprilwetter geht in den nächsten beiden Tagen weiter. Am Freitag bei 4 bis 8 Grad, am Samstag dann sogar nur noch 3 bis 5 Grad, der Sonntag wahrscheinlich noch ein Grad weniger. Und trotzdem in der nächsten Woche, in der Woche vor Weihnachten, werden mit großer Wahrscheinlichkeit die Temperaturen wieder ansteigen. Was das für Weihnachten heißt, das werden wir in den nächsten Tagen klären.
Danke, heute schon mal Carsten Schwanke. Und damit verabschieden wir uns hier folgendes die Sportschau mit den Spielen der Fußball-Bundesliga. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich heute um 1 Uhr. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.